Am 23. Februar 2025, dem Tag der vorgezogenen Bundestagswahl, könnte sich konkret vollziehen, was Parteien, Wahl- und Demokratieforscher seit Jahren theoretisch beschreiben. Ein fundamentaler Wandel in unserem Parteiensystem. Dann nämlich, wenn Linke und FDP, zwei Pole des Systems, gleichzeitig aus dem Deutschen Bundestag fliegen. Mit ihnen ginge dann parteipolitische Vertreter gleich zwei bedeutende Gesellschaftsideen des 19. und 20. Jahrhunderts, des Liberalismus und des Sozialismus. Mit Kraft stemmen sich beide mit spektakulären Aktionen gegen das drohende Parlamentarische aus. Die einen durch einen provozierten Rausschmiss aus der ungeliebten Ampelregierung. Die anderen durch eine personell bemerkenswerte Direktmandatskampagne. Eine bemerkenswerte Direktmandatskampagne. Für beide Parteien geht es also um viel, oder soll man sagen um alles? Was wird aus dem Liberalismus und dem Sozialismus in Deutschland? Sind die Ideale dieser Weltanschauungen überholt? Mit diesen Fragen begrüße ich Sie sehr herzlich bei Unter den Linden. Und ich begrüße sehr herzlich bei uns Gregor Gysi, Mitglied des Deutschen Bundestages von Die Linke. Und ich begrüße ebenfalls sehr herzlich Svenja Hahn, Mitglied des Europäischen Parlaments und Präsidentin der Allianz der Liberalen und Demokraten, kurz ALDE für Europa. Herzlich willkommen auch an Sie. Herr Gysi, die letzten Landtagswahlen im Osten in diesem Jahr fanden alle dort statt. Früher hat Die Linke besonders aus den Wahlen im Osten viel Kraft gezogen. Aber heute ist der Osten auch für Sie, würde man sagen, eine Frustzone oder eher eine Frustzone. Die Linke verliert ziemlich stramm an ihrer Stammwählerschaft. Woran liegt das? Warum werden Sie da nicht mehr gewählt?
Naja, wir haben natürlich viele Fehler in der Vergangenheit begangen. Der erste, als wir uns mit der WSG vereinigt haben, also die PDS, haben wir gedacht, jetzt kommt unsere große Stunde Nordrhein-Westfalen und Bayern. Wir waren ein halbes Jahr im Landtag von Nordrhein-Westfalen und dann nicht wieder. Und in Bayern waren wir noch nie drin. Und deshalb wurde der Osten etwas vernachlässigt. Das hätten wir nie tun dürfen. Da hat die AfD zugegriffen. Das haben wir jetzt begriffen. Jetzt kämpfen wir wieder ganz entschieden für den Osten. Das zweite ist Selbstbeschäftigung, die wir betrieben haben. Streit. Bei uns stand ja ein Streit schon in der Zeitung, bevor er stattgefunden hat. Das muss man erst mal hinkriegen. Die Grünen streiten sich nicht mehr und ich lese nichts in Zeitung. Aber seit unserem Parteitag, wo es wirklich so eine Aufschwungsstimmung gab, wo eine neue Leidenschaft entstanden ist, kommt das alles nicht mehr vor. Die Zeit bis Februar ist natürlich extrem kurz. Wir hatten uns ja eingestellt so auf September. Nun wird es aber der Februar und wir müssen uns einfach beeilen. Und ich bin natürlich sehr dafür, wenn Sie mich fragen, sage ich Ihnen auch warum, dass die Linke wieder in den Bundestag einzieht.
Dazu kommen wir noch. Sie haben eben den Parteitag erwähnt, da haben Sie streng gemahnt, wenn man so weitermache, laufe man einem Begräbnis entgegen. Ist der Sozialismus nicht mehr wählbar oder sind es seine Vertreter, die nicht mehr wählbar sind?
Das war bei dem Parteitag davor und das stimmt ja auch. Da haben wir uns den ganzen Tag mit Sexismus beschäftigt. Ich sage ja nicht, dass das ein unwichtiges Thema ist, aber zwei Stunden hätten auch gereicht, wenn man in einer existenziellen Krise ist. Das haben Sie aber inzwischen begriffen. Beim letzten Parteitag ist das anders gelaufen. Wissen Sie, was das Schlimme wäre, kann ich Ihnen sagen. Wenn die Linke ausscheidet aus dem Bundestag, gibt es keine linken Argumente mehr. Wenn es die nicht mehr gibt, müssen sich weder Union und SPD noch FDP und Grüne oder gar die AfD damit auseinandersetzen. FDP und Grüne werden, wenn sie wirklich ausscheiden, wieder zurückgeschrieben und zurückgesendet. Die Linke nicht, glauben Sie es mir. Und das heißt, dass wir dann auch in den Medien nicht mehr vorkommen und damit auch nicht in der Gesellschaft. Und es würde unsere Gesellschaft verarmen, wenn es nicht eine breitere Debatte gibt, wo man sich auch mit linken Argumenten auseinandersetzen muss. Darum geht es mir. Das will ich verhindern.
Naja, ob die FDP dann wieder zurückgeschrieben wird, sollte sie aus dem Bundestag ausscheiden, das müssen wir sehen. Frau Hahn, Thüringen 1,6%, Sachsen 0,9%, Brandenburg 0,8%. Das sind die Ergebnisse der letzten Landtagswahlen. Das war bitter für die FDP, die damit nämlich nur noch unter Sonstige geführt wird. Nicht mal mehr als eigene Partei in den Charts, die da immer auftauchen. Ist das nur ein Befund für den Osten?
Ich war selber auch im Wahlkampf unterwegs, zum Beispiel in Brandenburg. Was ich da in vielen Gesprächen erlebt habe, war vor allen Dingen eine große Verunsicherung und auch ein diffuses Gefühl der Unzufriedenheit. Und das sehen wir nicht nur in den Bundesländern, wo Landtagswahlen waren, das sehen wir in Deutschland, das sehen wir aber auch, wenn wir rauszoomen, in ganz Europa. Viele Menschen haben ein Bedürfnis nach Orientierung in Zeiten von Unsicherheit. Wenn wir gucken, was ist denn das Grundproblem, das wir gerade erleben, dann sehen wir den Konflikt zwischen Autokratie versus Demokratie. Das sehen wir in der Ukraine, die Russland zu einem Schlachtfeld macht, auch eben gerade um Werte der liberalen Demokratie. Das sehen wir in hybrider Kriegsführung und das sehen wir auch innerhalb der Europäischen Union. Wir haben Richtungsentscheidungen. Geht es eher in eine Richtung von Protektionismus, von sozialistischen Tendenzen oder können wir auch die Errungenschaften der liberalen Demokratie verteidigen? Ich als Liberale kämpfe natürlich für diese Prinzipien und das müssen wir vermitteln. Ich glaube, wir müssen vor allen Dingen es wieder schaffen, Menschen Hoffnung zu machen in Zeiten von Unsicherheit, dass die Zukunft auch besser werden kann, als es vielleicht gerade aussieht.
Mhm. In Zeiten von Unsicherheiten helfen Werte und klare Werte, die man vertritt. Sie haben ja gerade gesagt, dass Sie dafür eintreten, natürlich für die Werte des Liberalismus, für die Werte der Demokratie, der liberalen Demokratie. Heißt das im Umkehrschluss, dass die FDP diese Werte nicht ausreichend vertritt oder nicht ausreichend damit ankommt beim Wähler?
Ich glaube, die FDP steht wie keine andere Partei in Deutschland für diese Grundprinzipien einer liberalen Demokratie. Wenn wir uns das Thema Menschenrechte, hatten Sie angesprochen, wenn wir uns unser Grundgesetz angucken, dann sind das Prinzipien, die auf liberale Denker zurückgehen. Das heißt, für uns sind diese Freiheitsrechte so etabliert, dass wir erst erleben, wenn sie nicht da sind. Wir denken zum Beispiel an Corona-Einschränkungen, dann wird uns erst bewusst, wie viel Wert diese Freiheitsrechte auch haben. Und die gilt es, glaube ich, zu verteidigen. Eben gerade, weil wir diese massiven Angriffe von autokratischen Ländern, von autokratischen Strömungen sehen. Und wir sehen, dass liberale Parteien immer dann erfolgreich sind, und das sehen Sie auch an der FDP, wenn wir Reformkräfte sind, wenn wir die Menschen begeistern und überzeugen können. Und ich glaube, das ist der Weg, den wir auch als Partei jetzt in den Bundestagswahlen gehen werden, weil gerade in der Wirtschaftspolitik geht es um diese Reformentscheidung, möchte man in die eine oder in die andere Richtung gehen.
Ja, gerade bei den wirtschaftlichen Sorgen, die die Menschen auch haben, sollte man ja meinen, dass die Linke durchaus auch punkten kann beim Wähler. Denn es geht um existenzielle Sorgen bei den Menschen, die die Sicherheit nicht mehr sehen, die sie vor einigen Jahren vielleicht noch gefühlt haben.
Das ist richtig. Also ich würde ja der FDP Folgendes sagen, ohne dass es mir zusteht, aber ich mache ja gerne Dinge, die mir nicht zustehen. Sie waren, früher hatten Sie mal zwei Seiten, den politischen Liberalismus und den ökonomischen. Und jetzt hat man nur noch den ökonomischen gespürt, den lehne ich natürlich ab, aber der kann auch vertreten werden, ganz klar im Parlament. Und der politische fehlte mir, der immer so durch Leute wie Hirsch, Baum, Leutheiser, Schnellenberger zum Ausdruck kam.
Kommen wir auch gleich noch zu, ja.
Und bei uns ist es so, dass wir den existenziellen Fragen eine größere Rolle einräumen müssen. Also ich sag mal, bezahlbares Wohnen, ich sag auch Gesundheit für alle. Wir haben ja so, wenn man so will, eine Zwei-Klassen-Medizin, einmal für die Privatversicherten, einmal für die gesetzlich Versicherten. Das ist für viele nicht mehr nachvollziehbar. Und Bildung. Bildung ist eine entscheidende Frage, aber leider keine Bundessache, sondern Ländersache. Aber da ist es eben so, wir haben 16 verschiedene Schulsysteme, weil wir 16 Bundesländer sind und hinken hinterher. Sehen Sie mal, in Frankreich haben die Ganztagsschulen, da kommt es häufig vor, dass die Kinder von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Ingenieurinnen und Ingenieure oder Architektinnen und Architekten werden. Bei uns eine absolute Rarität. In Finnland hat man, tut mir leid, das sagen zu müssen, teils Schulstrukturen aus der DDR übernommen. Das ist natürlich in der Bundesrepublik nicht geschehen. Also mit anderen Worten, wir müssen Chancengleichheit für alle Kinder und Jugendlichen beim Zugang zu Bildung, Ausbildung, Kunst, Kultur und Sport herstellen. Ja. Und davon sind wir meilenweit entfernt. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Migration ist natürlich auch noch ein wichtiges Thema. Frieden ist ein wichtiges Thema. Also bloß eins sage ich auch, eine Partei wie die FDP und die Linke, die jetzt darum kämpfen, wieder einzuziehen. Wir dürfen nicht der Laden für die 1000 kleinen Dinge sein. Wir müssen uns auf 6 oder 5 gravierende Fragen konzentrieren.
Man wundert sich ja schon, dass bei dem desaströsen Abschneiden der Ampel oder der desaströsen Performance der Ampel nicht zum Beispiel die Linke stärker profitiert.
Ja, das muss ich ändern. Da stimme ich Ihnen ja zu. Das lag natürlich an den Fehlern, die wir gemacht haben, die ich ja schon beschrieben habe und die wir jetzt überwinden. Und deshalb glaube ich, dass die Leute dann doch wieder das Original wählen.
Mhm. Frau Hahn, gerade jetzt in diesen wirtschaftlich unsicheren Zeiten, die auf uns zukommen, gerade heute haben wir wieder gehört, dass bei ThyssenKrupp viele Menschen wahrscheinlich ihren Arbeitsplatz verlieren werden. Das ist ja eigentlich ein Thema, was gerade mit der FDP auch verbunden wird. Eine gewisse Wirtschaftskompetenz hat die FDP das in den Ampelzeiten eingebüßt. Dümpeln Sie deshalb so bei 4-5%?
Ja, die FDP war aus meiner Sicht natürlich die einzige Kraft, die in der Ampelregierung für mehr Wettbewerbsfähigkeit geworben hat, für bessere wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Und das unterscheidet uns ganz grundsätzlich von den Kollegen der Sozialdemokraten, der Grünen, aber auch von Herrn Gysis Linkspartei, dass wir einfach andere Konzepte haben. Und genau darin ist ja letztendlich die Ampel auch auseinandergegangen. Die Frage, wie geht man an? Geht man über den Weg von staatlich gesteuerten Intervention, geht man den Weg von Subventionen oder guckt man, dass man insgesamt bessere Wettbewerbsbedingungen schafft? Genau die gleiche Debatte haben wir gerade auf der europäischen Ebene. Wir haben in Deutschland eine sehr stark exportorientierte Wirtschaft. Es ist nur der FDP in der Ampelregierung zu verdanken, dass das Freihandelsabkommen mit Kanada zum Beispiel ratifiziert wurde von Deutschland. Wir sind in den Verhandlungen auf europäischer Ebene für weitere Freihandelsabkommen. Da haben wir Stimmen hier in der deutschen Politik von links, die das blockieren. Und gerade Freihandel ist für uns ein Exportmotor, ein Garant auch für Arbeitsplätze. Darüber müssen wir vor allen Dingen reden. Und dann natürlich das Thema Bürokratieabbau. Das klingt immer so abstrus. Ich bin Kind selbstständiger Eltern gewesen. Für mich bedeutet Bürokratie, dass meine Mutter nicht zum Abendessen zu Hause war und dass mein Vater am Wochenende ins Büro gegangen ist. Weil die Arbeit für den Staat macht man, wenn kein Kunde mehr anruft. Das belastet Unternehmen ganz konkret. Und genau diese Weichenstellung haben wir. Schaffen wir bessere Wettbewerbsbedingungen oder eine staatliche interventionistische Politik?
Mhm. Naja, wissen Sie, in bestimmten Bereichen funktioniert der Markt, bloß bei Wohnungen nicht. Die kann ich ja nicht zaubern, wenn sie nicht da sind.
Deshalb brauchen wir, wenn sie nicht in ausreichendem Maße gebaut werden.
Naja, und die Koalition hat ja beschlossen, jedes Jahr 400.000 neue Wohnungen zu bauen. Davon kann gar keine Rede sein. Ist nicht geschafft worden, in keinem Jahr, auch nicht in diesem. Und es gibt eben zu wenig Wohnungen. Und da muss der Gesetzgeber sich schon Gedanken machen um einen Mietpreisdeckel, damit jeder sich eben eine Wohnung leisten kann. Das ist mir wichtig. Aber das Zweite ist die Entbürokratisierung. Da müssten wir mal einen mutigen Schritt gehen. Da stehe ich ja völlig auf Ihrer Seite. Wie kann man das machen? Es gibt Ausnahmen. Wenn du eine Chemiefabrik völlig umstellst, da geht das natürlich nicht. Aber im Prinzip könnten wir doch das Recht drehen. Das heißt, die Bürgerin und der Bürger oder das Unternehmen muss beweisen, dass es bei der zuständigen Behörde an einem bestimmten Tag den Antrag gestellt hat. Das ist seine Beweispflicht. Und wenn die Behörde nicht innerhalb von 6 Wochen schriftlich begründet, nicht eine Postkarte, widerspricht, gilt der Antrag als genehmigt. Und die Behörde muss beweisen, dass sie oder ich oder das Unternehmen innerhalb von 6 Wochen den schriftlich begründeten Widerspruch bekommen hat. Mein Gott, wie genehmigungsfreundlich wir werden würden. Aber der Mut besteht nicht mal wirklich. Wir müssten wenigstens mal darüber diskutieren. Man müsste sich das mal durchrechnen. Aber es wird immer nur geflickt, da etwas mehr. Dann macht die Kommune wieder was dazu, was an Auflage. Schauen Sie sich das mal im Baurecht an. Das ist ja abenteuerlich, wie lange es bei uns dauert, von einem Bauantrag bis zur Genehmigung, weil es da so viele bürokratische Hemmnisse gibt. Da bin ich strikt dagegen. Ich würde das Recht drehen. Zumindest würde ich es erst mal durchrechnen, wie das liefe.
Können wir hier eine ordnungspolitische Allianz bilden?
Freue mich ja, dass Herr Gysi da mal pragmatisch ist. Aber wenn wir alleine auf die schiere Zahl gucken, wir haben in der letzten Legislaturperiode von der Europäischen Kommission und Parlament fast 13.000 neue Gesetze bekommen. Im Vergleich mit einem zusammengerechnet in den USA 5.000. Also alleine dieser Aufbau, den wir haben, wir müssen meiner Meinung nach auch über das Thema Deregulierung sprechen. Herr Gysi hat eben das Thema Mietendeckel angesprochen. Finde ich ein ganz gutes Thema, wo man sagt, da ist der Markt eigentlich überreguliert, weil da, wo wir das haben, wie in Berlin, gucken Sie mal in Berlin auf den Immobilienportalen, da finden Sie keine Wohnung mehr, da finden Sie nur noch Tauschangebote.
Ja, unser Mietpreisdeckel ist ja gekippt worden vom Bundesverfassungsgericht.
Ja. Ja, weil es vielleicht auch nicht funktioniert. Und da, wo es ist, sehen wir, dass es nicht funktioniert. Das ist eine Subvention von denen, die schon in einer Wohnung sind und schafft keinen Wohnraum zusätzlich. Das ist für mich ein ganz gutes Beispiel für eigentlich fehlgeleitet, gut gemeint, aber schlecht gemacht.
Aber wenn Sie mal so ein Zwangsräumungsverfahren mitgemacht haben, und ich habe mehrere als Anwalt mitgemacht, dann wissen Sie, wie tragisch das für die entsprechenden Leute ist, weil sie die Miete nicht bezahlen können. Also ich finde schon, dass man da was unternehmen muss. Und da muss sich auch die FDP nicht so wehren. Sie geben ja nicht ihre Grundwerte deshalb auf.
Nee, aber wir haben einfach einen Ansatz. Ich glaube, wir stimmen zu überein, dass es bezahlbaren Wohnraum geben muss. Ne? Aber unser Ansatz ist zu sagen, wir müssen mehr bauen, dafür brauchen wir weniger komplizierte Verfahren, einfaches Baurecht und keinen künstlich regulierten Markt.
Naja, wissen Sie, beides. Wir müssen Mieten meines Erachtens deckeln, weil da zum Teil wirklich überzogene Mieten genommen werden. Und wenn es zum Beispiel Förderung von uns gibt, dann kriegen wir ja immer 10%, sagen wir mal, Sozialwohnungen. Aber das verfällt immer nach 10 Jahren. Ja, und ich würde das nie zerfallen lassen. Und wenn dann plötzlich jemand drin wohnt, der gar kein Recht mehr auf eine Sozialwohnung hat, muss man das eben tauschen etc. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Und für mich ist Obdachlosigkeit grundgesetzwidrig. Und die möchte ich nicht.
Frau Hahn, wir wollen heute über Sozialismus und Liberalismus sprechen. Muss man da konstatieren, dass wenn man die Parteiendemokratie betrachtet, dass es da in erster Linie immer viel mehr um Klientel geht als ja, oder um die Interessen des von einer Partei vertretenen Milieus?
Das finde ich einen ganz interessanten Ansatz, weil das hat mich in den letzten Wochen sehr umgetrieben, dass im Zusammenhang mit dem Aus der Ampelregierung der FDP nachgesagt wurde, es geht hier nur um Interesse ihrer Wähler. Ich teile viele Argumente von Herrn Giese nicht, aber ich würde ihm nicht absprechen, dass er auch ein Gemeinwohlinteresse im Sinne hat mit seiner Politik. Warum wird das oftmals der FDP abgesprochen? Ne? Wir tun das, weil wir davon überzeugt sind, dass unser Weg in der Wirtschaftspolitik zum Wohle der gesamten Bevölkerung in Deutschland ist. Das ist für unser Verständnis keine Klientelpolitik, sondern das ist das, wovon
wir überzeugt sind. Damit wird die FDP immer verbunden mit Klientel.
Und das überrascht mich, dass das der FDP abgesprochen wird, Überzeugung im Sinne der Wohle der gesamten Bevölkerung zu machen, weil unser Verständnis ist eben, wir müssen Wirtschaftskraft voranstellen. Wirtschaftswachstum ist die Grundlage unseres gesellschaftlichen Zusammenhalts, unser Sozialstaat. Unsere Möglichkeit, uns zu verteidigen, beruht auf unserer Wirtschaft. Und deswegen ist dieses Thema für uns so essentiell, gerade in diesem Konflikt Autokratie versus Demokratie, was wir am Anfang hatten.
Wie wichtig ist das Thema Milieu und hat sich das verändert und verschoben?
Ja, es ist nicht unwichtig. Also natürlich setze ich mich gegen Obdachlosigkeit ein, obwohl ich weiß, dass so gut wie kein Obdachloser wählen geht. Ja, also insofern hat das dieses Ergebnis nicht. Aber in erster Linie muss ich meine Partei immer an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Angestellte wenden, dann aber auch an andere. Und auch meine Partei muss, Sie werden sich wundern, die Mitte schützen. Weil die Mitte, das ist sowohl der Mittelstand als auch die Menschen mit mittleren Einkommen, die bezahlen Deutschland. Kein anderer. Das muss man einfach wissen. Die großen Konzerne zahlen prozentual viel weniger als der Mittelstand. Und wenn wir die Mitte kaputt machen, dann kann den unten nicht mehr geholfen werden. Und die oben, auch wenn sie es nicht wissen, kann auch nicht existieren ohne die Mitte. Das heißt, wir müssen uns einen anderen Schutz für die Mitte überlegen. Das wird immer wichtiger, weil irgendwann ist seine Zahlungskraft aufgebraucht. Verstehen Sie? Wir können die Mitte nicht so belasten, wie wir das gegenwärtig tun. Ich sage Ihnen nur ein Beispiel. Eine Mittelstandsfamilie hat einen Steuerdurchschnitt von zwischen 36% und 38%. Sagen wir mal, eine Milliardärsfamilie hat im Durchschnitt eine Steuerquote von 26%. Natürlich haben die mehr, das ist mir schon klar. Aber diese prozentuale Verschiebung, dass wir nach oben so vorsichtig sind, unten könnte man nichts mehr holen. Und insofern wird alles auf die Mitte gedrückt. Das kann eine Gesellschaft kaputt machen.
Das heißt also, Sie stehen gar nicht so unbedingt für das Arbeitermilieu? Oder ist
doch,
das
wir müssen uns in erster Linie immer an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wenden. Und zwar unabhängig davon, ob sie uns wählen oder nicht. Das ist ja die Entstehung der linken Partei. Da ging es ja gerade darum, die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu vertreten. Und dann, habe ich gesagt, kommen die anderen Gruppen bis hin zur Mitte der Gesellschaft. Und sehen Sie mal, 2020 bis 2023, ich nehme an, auch 2024, sind die Reallöhne und Realrenten gesunken. Das sind übrigens die gewesenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die muss man sich genauso kümmern, weil die Preissteigerungen höher waren als die Lohn- und Rentensteigerung. In derselben Zeit, und ich bin nicht neidisch, das ist nicht mein Problem, die 500 reichsten Familien oder sogar die 5 reichsten Deutschen, da hat sich das Vermögen verdoppelt. Wissen Sie, was mich daran besonders stört? Es geht nicht mit allen bergauf oder mit allen bergab, sondern es geht mit einem großen Teil bergab und mit einem kleinen Teil bergauf. Das kann auch eine Gesellschaft kaputt machen.
Mhm. Frau Hahn, der Parteivorsitzende, spricht gern vom neuen Liberalismus. Er meint dann, glaube ich, den Ordoliberalismus, oder? Meint er das nicht? So würde ich es mal sagen. Also er spricht vom Staat als Schiedsrichter im Gesellschaftsgeschehen, in dem jeder eigene durch seine Eigenverantwortung auch sein Glück suchen kann und es auch finden kann. Das klingt gar nicht so nach dem kalten Neoliberalismus, den der FDP oft vorgeworfen wird, oder?
Also mein Verständnis von Liberalismus ist auch natürlich auf der einen Seite ein schlanker Staat, der im Sinne auch von Ordoliberalismus Struktur schafft, der für einen sicheren Rechtsstaat sorgt, der für Ordnung sorgt und der die Voraussetzung schafft, dass eben ein Individuum sich entwickeln kann. Und mein Verständnis von Liberalismus, und da sind wir auch bei dem Thema, der FDP wird vorgeworfen, eine Klientelpartei zu sein oder eine Besserverdienerpartei, nichts könnte falscher sein. Aus meiner Sicht ist die FDP die Partei für diejenigen, die was aus ihrem Leben machen wollen, ne? die Ansprüche haben. Und das geht für mich einher mit unserem Verständnis der sozialen Marktwirtschaft. Dieses Aufstiegsversprechen ist, egal woher du kommst, du hast die Möglichkeiten, etwas aus deinem Leben zu machen. Und da liegt für mich auch der Anreiz des Liberalismus. Und da müssen wir halt gucken, wie können wir das gewährleisten. Auf der einen Seite haben wir in den letzten Jahren sehr viel interventionistische Politik gehabt. Da kann ja das Rezept nicht sein, wenn das nicht funktioniert, gehen wir noch mehr ran von staatlicher Seite, gehen wir noch mehr mit Subventionen rein. Aus meiner Sicht muss sie sein, wir erlauben wieder mehr Freiheit, weil Freiheit bedeutet zu einem wirtschaftlich Freiheit aktiv zu sein, aber auch individuelle Freiheit. Und für mich gehört das Thema Bürgerrechtsliberalismus, also auch Freiheit, nicht vom Staat überwacht zu werden. Ich habe zum Beispiel beim europäischen KI-Gesetz vehement gegen biometrische Massenüberwachung gekämpft. Aber das ist auch genauso wirtschaftliche Freiheit wie zum Beispiel Handelspolitik.
Wenn wir das jetzt mal auf die praktische Politik hier in Berlin ein Stück weit runterbrechen, ging es in letzter Zeit um die Frage, warum und wieso die Ampel jetzt das ausgefunden hat, inwiefern das alles auch vorbereitet war. Letztendlich ist dieses Experiment der lagerübergreifenden Politik ja mit der Ampel auch gescheitert, mit dem Aus der Ampel. Die FDP, sagen viele, hätten da im Endeffekt vielleicht auch gar nicht reingehört, vor allen Dingen nicht reingehört als Hüterin der Schuldenbremse. Stimmt das oder ist das nur eine Verengung auf so ein finanzpolitisches Dogma, was Sie da hochgehalten haben? Ich glaube, hat dieses Dogma gegen jede Möglichkeit des Kompromisses gestanden?
Ich glaube, ein Grundproblem ist, glaube ich, dass die Kollegen von Sozialdemokraten und Grünen die Regierung als eine linke Regierung verstanden haben, wo sie halt die FDP dulden mussten für eine Mehrheit.
Haben die das wirklich für eine linke Regierung gehalten?
Aus meiner Perspektive und auch aus den Debatten, die da, glaube ich, geführt worden sind. Weil ich erlebe auch zum Beispiel im Europäischen Parlament arbeiten wir mit den Parteien der demokratischen Mitte zusammen an den Sachthemen. Also ich glaube nicht, dass es gescheitert ist, grundsätzlich zusammenzuarbeiten. Ganz im Gegenteil. Aber es ist halt eine Frage, wie die Herangehensweise ist. Und dafür muss man natürlich auch Respekt vor anderen Möglichkeiten haben und auch willens sein, Brücken zu bauen. Und das Thema Schuldenbremse ist ja kein Selbstzweck. Es ist ja die Frage, wie geht man daran ran? Ich meine, es war Christian Lindner, der vorgeschlagen hat, das Sondervermögen für die Bundeswehr zu machen. Ist ja auch die Frage, welchen Stellenwert hat Schulden? Für uns Liberale ist Schulden machen ein Ultima Ratio. Zuvorderst muss man gucken, was sind eigentlich die Prioritäten? Wo setzt man sein laufendes Geld rauf? Und für andere Parteien ist halt Schulden machen immer der erste Weg oder das Totschlagargument. Von daher ist es, glaube ich, eine unterschiedliche Denkschule.
Also ich mache da folgenden Unterschied. Für laufende Ausgaben darf man nie Schulden machen. Da müssen die Einnahmen immer ausreichen, um die zu decken. Für Zukunftsprojekte darf man Schulden machen, weil die nächste Generation, die davon etwas hat, von den Zukunftsprojekten, dann wiederum für die nächste Generation auch Schulden machen kann. Also abtragen muss, aber auch wieder Schulden machen kann. Ich hielt ja die Schuldenbremse für überflüssig. Damals habe ich die CDU, CSU und SPD-Abgeordneten gefragt, warum sie das überhaupt ins Grundgesetz schreiben. Es hindert sie doch keiner, weniger Schulden zu machen. Da haben sie gesagt, man muss sich auch selbst disziplinieren. Also da habe ich schon meine Zweifel. In Not darf man natürlich die Schuldenbremse auch vergessen und wir sind in einer schweren Krise. Aber die FDP ist ja auch wie alle anderen für eine gigantische Aufrüstung. Ja, dann kannst du eben die Schuldenbremse nicht halten. Ich halte ja die Aufrüstung für falsch und für nicht nötig. Aber darüber würde ich jetzt gar nicht streiten.
Das ist heute nicht unser Thema.
Nein, gehe ich einen anderen Weg. Aber ich fand das Festhalten an der Schuldenbremse jetzt falsch. Nur, ich glaube, das haben sie auch ein bisschen gemacht, weil sie wussten, dass die SPD und die Grünen nicht mitkommen. Wissen Sie, was nicht gestimmt hat in der Regierung? Scholz hatte nie die Autorität aufgebaut, die ein Kanzler aufbauen muss, und zwar gegenüber der eigenen Partei, den Grünen und der FDP. Und das ist ihm nicht gelungen. Und das hat eben Folgen bis heute. Ich bin gar nicht so ein Autoritätstyp, aber ich finde, ein Kanzler, der muss schon eine Autorität für alle Mitglieder einer Koalition sein. Die Opposition darf ihn dann sozusagen scharf kritisieren. Das ist was anderes. Und das ist er nie gewesen. Die FDP hat immer ihre eigene Rolle gespielt, die Grünen auch, die SPD übrigens auch.
Auch, ja, bis
und,
heute.
Das ist nicht einfach.
Ja. Ich würde da gerne einhaken, was Herr Giese gesagt hat. Bin ich bei Ihnen, mit Schulden darf man keine strukturellen Ausgaben tätigen. Auf Pump leben ist ja auch keine Sache. Aber man muss ja gucken, wo priorisiert man. Ne? Wenn meine Waschmaschine kaputt geht, okay, dann habe ich vielleicht Notgroschen oder mache vielleicht einen Kredit dafür. Aber wenn ich weiß, mein Dach hält nur 60 Jahre, dann muss ich ja auch dafür Rücklagen bilden. Das heißt, auch da ist es ja keine Sache zu sagen, es ist ja keine Notlage zu sagen, wir brauchen Infrastrukturinvestitionen zum Beispiel. Wir müssen da auch über Prioritäten reden und gucken, was ist eine Aufgabe für Finanzierung. Und da bin ich auch nicht bei Ihnen. Auch Sicherheit und Verteidigung ist eine Priorität. Und jetzt nochmal eine ganz andere Priorität. Und ich bin da der Überzeugung, entweder geht man davon aus, dass Russland das größte Sicherheitsrisiko in Europa ist und handelt dementsprechend, oder eben nicht. Und das sind natürlich neue Debatten, die wir führen müssen.
Aber darf ich wirtschaftspolitisch mal noch eine Frage stellen? Also wenn der Trump dann Präsident wird, ich glaube 20. Januar, ne?
20. Januar, ja, ist richtig.
Und der macht wirklich lauter Zölle auf unsere Produkte und die der EU. Was machen wir dann?
Da würde ich Sie mal fragen, wo waren Sie denn bei TTIP? Ich war auf der Straße für das Freihandelsabkommen mit den USA. Ja. Ich vermute, Sie und Ihre Parteikollegen waren dagegen auf der Straße. Diese Probleme hätten wir nicht, wenn wir
es machen. Da gab es auch Regelungen, die uns nicht gefallen haben. Zum Teil. Zum Teil haben sie uns gefallen. Aber nun ist ja was anderes. Jetzt macht er das. Wie wehren wir uns? Machen wir dann auch Zölle oder betteln wir nur, dass er einen Dollar weniger nimmt? Wie reagieren wir? Das würde mich interessieren.
Das ist ein ganz hervorragendes Thema und ich glaube, wir müssen nach wie vor auf diplomatische Zusammenarbeit mit den USA setzen.
Ja, klar,
wir wären nicht in dieser Situation, wenn die politische Linke in Deutschland und Europa ein Freihandelsabkommen mit den USA nicht blockiert hätte, dann hätten wir eine ganz andere Ausgangssituation.
Ja, die Grünen waren auch nicht so begeistert.
Die Grünen waren auch ganz vorne dabei. Das ist die Situation von Politik aus vergangenen Jahren. Ich glaube, wir müssen dezidiert auf diplomatische Kanäle setzen. Wir haben Gesprächsformate mit den USA, wie zum Beispiel den Trade and Technology Council, wo wir regelmäßig zusammenkommen und eben Lösungen finden müssen. Aber die Alternative ist natürlich auch mehr Zusammenarbeit mit anderen Ländern. Die Verhandlungen zum Mercosur-Abkommen laufen zum Beispiel mit vielen weiteren Regionen. Ich glaube, wir müssen vor allen Dingen auf mehr Handel mit mehr Partnern setzen, um uns unabhängiger von Einzelnen zu machen.
Herr Giese, ich würde noch mal wieder gerne zum Grundsätzlichen übergehen. Stichwort Dogma, wenn wir da an dieser Stelle vom Liberalismus einmal auf den Sozialismus kommen. Ist die reine Lehre des Sozialismus zu dogmatisch für unsere Zeit? Kann man da
ist überhaupt zumindest der Staatssozialismus war viel zu dogmatisch. Aber da ist ja meines Erachtens die Lehre von Marx und Engels auch falsch verstanden worden. Die sind meines Erachtens missbraucht worden, weil das hat zum Beispiel Hirsch mir zugestanden. Er hat lange gebraucht, bis er begriffen hat, dass Marx und Engels Freiheitsideologen waren. Das waren aber die Vertreter des Staatssozialismus nicht. Da steht ja der schöne Satz im Kommunistischen Manifest drin, die Freiheit des Einzelnen ist die Voraussetzung der Freiheit aller. Und die haben daraus gemacht, die Freiheit aller ist die Voraussetzung für die Freiheit des Einzelnen. Und da noch nicht alle in Asien frei waren, musste der Einzelne in der DDR auch warten. Aber das ist eine Verdrehung dessen, was Marx und Engels eigentlich wollten. Also für mich ist es so, die öffentliche Daseinsvorsorge muss in öffentlicher Verantwortung stehen. Dazu gehört Gesundheit und Bildung und Mobilität und Kommunikation, auch das Wohnen. Ein Krankenhaus muss sich nicht in erster Linie rechnen, sondern in erster Linie für Gesundheit zuständig sein. Die großen Konzerne sind mir zu mächtig. Die würde ich gerne verkleinern oder teils vergesellschaften, so Belegschaftseigentumsanteile. Und alles dazwischen, das kann zu einem geringeren Teil genossenschaftlich und zu einem größeren Teil privat sein. Wir müssen nur, das ist meine Schlussfolgerung aus der DDR, der private Maurermeister ist besser als der VEB-Maurerei. Also sage ich, wir müssen nur die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und der Konsumentinnen und Konsumenten besser schützen. Außerdem muss es ein Höchstmaß an Demokratie und Freiheit geben, sonst ist das für mich kein Sozialismus. In dem Sinne möchte ich, wenn Sie so wollen, den Kapitalismus hin zum demokratischen Sozialismus reformieren, weil ich sage, wir müssen das übernehmen, was der Kapitalismus kann, und das überwinden, was er nicht kann. Und er kann eine höchst effiziente Wirtschaft hervorbringen, er kann auch eine Top-Wissenschaft und Forschung hervorbringen, auch eine Top-Kunst und Kultur. Brecht ist das Ergebnis des Kapitalismus, nicht etwa der Staatssozialismus. Und er kann einigermaßen freiheitlich, demokratisch strukturiert sein, muss es aber nicht. Er kann den Frieden nicht sichern, weil zu viel an Kriegen verdient wird. Er kann keine soziale Gerechtigkeit herstellen. Er sorgt immer dafür, dass einige steinreich werden und die anderen arm. Und er hat mit der ökologischen Nachhaltigkeit Schwierigkeiten, weil ein Produktionsprozess, der sich rechnet, wenn du den schließt, das ist antikapitalistisch. Deshalb fällt es dem Bundestag auch so schwer, aber es passiert ja trotzdem gelegentlich. Und dann ist das Wichtigste die Emanzipation, die Selbstverwirklichung des Menschen auch nicht. Also mit anderen Worten, wir können ja gemeinsam daran arbeiten, dass wir diese Seiten des Kapitalismus überwinden. Dann wird er schon viel erträglicher. Ich nenne das dann demokratischen Sozialismus. Sie können das nennen, wie Sie wünschen. Das gehört dann zur Freiheit des Einzelnen.
Würden Sie denn der These zustimmen, dass durch Dogmen auch Leerstellen verursacht worden sind, in die andere Parteien reingestoßen sind? Bei Ihnen zum Beispiel der BSW. Sie haben das mal so beschrieben, das ist Sozialpolitik wie die Linke, Wirtschaftspolitik wie unter Ludwig Erhard und Flüchtlingspolitik
und Europapolitik
wie die AfD, genau.
Ja. Europapolitik, so wenig Europa wie möglich, so viel Nationalstaat wie möglich, sagt Sarah Wagenknecht, und das Bündnis, das ist überhaupt nicht meine Richtung. Ich bin für die europäische Integration, natürlich würde ich viel daran ändern.
Aber nochmal die Frage, sind Leerstellen dadurch entstanden?
Ja, natürlich.
Leerstellen mit Doppel-E natürlich,
ja, natürlich.
In die andere reingestoßen
schon dadurch, dass wir uns so viel mit uns selbst beschäftigt haben. Ne? Mhm. Das ist passiert. Nur hat sie meines Erachtens das überschätzt. Am Anfang funktioniert sowas. Du nimmst da einen Teil und da einen Teil und addierst Wähler. So ist deine Vorstellung. Und plötzlich verlierst du die Wähler, weil die einen sagen, nee, das kann ich ja nicht mitmachen. Die anderen sagen, das kann ich nicht mitmachen, etc. Das wird sich noch auswirken. Wissen Sie, es ist ein vorübergehender Erfolg. Und deshalb sage ich, muss die Linke wieder stabilisiert werden. Wir sind dabei, muss sich auch entsprechende Mühe geben, muss auch wirklich für die Bürgerinnen und Bürger da sein und auch für die Unternehmen, ja, gerade für die Kleinen, die Solo-Selbstständigen bis hin zum Mittelstand, ganz wichtig. Und dann wird sich das geben. Ich glaube, Ihr Irrtum besteht daran, dass das auf Dauer hält. Außerdem bin ich ein bisschen gemein. Ich spreche dann immer im Bundestag von Sarah Wagenknecht als Mitglied des Bündnisses Sarah Wagenknecht. Ich sage dann immer gerne zweimal den Namen, weil ich bin ja auch eitel. Aber ehrlich gesagt, so eitel, dass ich je auf die Idee gekommen wäre, eine Partei nach mir zu benennen, bin ich dann doch nicht.
Frau Hahn, ich würde noch mal zurückkommen auf das Stichwort Ordoliberalismus, was ich ja schon erwähnt habe. Einige sehen da schon die Anschlussfähigkeit an die marxistische Theorie. Herr Gysi hat das ja eben auch gerade schon erwähnt. Ist das heute auch noch so? Oder
wie würden Sie es beschreiben? Wenn ich zum Beispiel auf den Wohlstandsindex gucke, dann sehe ich, in der Top 10 sind 8 Länder, die liberale Parteien in der Regierung haben. Da sehe ich keine sozialistischen Tendenzen. Wenn ich in Länder gucke, die sozialistisch regiert sind, dann sehe ich da sehr viel Armut, sehr viel Unzufriedenheit und vor allen Dingen auch keine Freiheit des Einzelnen. Das sind schlechte Werte in der Pressefreiheit. Also ich glaube, da sieht man schon, wenn man in einem Systemwettbewerb guckt, was, ich sag mal, das langfristig sinnvollere System ist. Das sind eben liberale Demokratien. Für mich ist ganz entscheidend das Konzept des Ordoliberalismus. Das ist ja der Grundsatz auch unserer sozialen Marktwirtschaft. Das ist das Erfolgsmodell in Deutschland, Erfolgsmodell in der Europäischen Union gewesen. Und ich glaube, da müssen wir stärker hin zurückkommen. Wir haben in den letzten Jahren immer mehr eine Unwucht aufgebaut im Sozialbereich, aber die marktwirtschaftlichen Prinzipien vernachlässigt. Und ich glaube, die müssen wir eben wieder stärken, damit wir auch diese Balance haben. Wir brauchen starke Wirtschaftskraft auch für Sozialpolitik.
Ist das ein Plädoyer dafür, den Liberalismus und die Politik der FDP wieder ein Stück weit zu weiten, weil es ja, ich sag mal, das, was in den 70er Jahren die erfolgreiche sozialliberale Koalition war, jetzt, wenn man sich die Personen anschaut, die in der FDP tätig sind, nicht mehr unbedingt vorstellen kann und Volker Wissing auch gerade verloren gegangen ist.
Ich habe die FDP persönlich ehrlicherweise nie als eingeengt erlebt bei den Themen. Wir haben sehr viele Bürgerrechtsliberale, wir haben sehr viele Wirtschaftsliberale, wir haben mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann, glaube ich, die glaubwürdigste Stimme zum Beispiel zum Thema Sicherheit und Verteidigungspolitik. Also für mein Verständnis lebt die FDP ganzheitlichen Liberalismus. Natürlich haben wir gerade eine politische Situation, wo vor allen Dingen Wirtschaftspolitik im Fokus steht, aufgrund der wirtschaftlichen Lage, in dem wir sind. Ich kann Ihnen sagen, in ganz Europa wird mit großer Sorge auf Deutschland geguckt, in welcher wirtschaftlichen Position wir sind. Deutschland hat da eine führende Rolle in der Europäischen Union. Und die Wirtschaftskraft, die wir in der Vergangenheit hatten, müssen wir wieder aufbauen.
Mhm. Wissen Sie, was das Problem ist in Russland? Da gibt es keinen Sozialismus, da herrscht Staatskapitalismus auf eine ganz bestimmte Art. In China war ich bei der Parteihochschule, erst da habe ich gezögert, dann habe ich festgestellt, dass Bundeskanzlerin Merkel schon da war. Da habe ich gesagt, na, dann kann ich da auch hingehen. Und da haben die mir erklärt, das ist schon witzig, dass ja Karl Marx gesagt hat, für die Industrialisierung ist der Kapitalismus zuständig. Und da sie die noch nicht hatten, haben sie eine kapitalistische Wirtschaft eingeführt im Sinne von Karl Marx, um die Industrialisierung hinzubekommen. Und danach werden sie sich was anderes überleben. Fand ich auch bemerkenswert. Die Theorie hatte ich noch nie gehört. Aber ich habe etwas, das mich sehr ernsthaft bewegt. Sehen Sie, die führenden kapitalistischen westlichen Staaten hatten folgende Vorteile gegenüber den staatssozialistischen Ländern. Sie hatten erstens eine viel bessere und breitere Waren- und Dienstleistungsdecke. Sie hatten zweitens eine frei konvertierbare Währung, mit der du weltweit einkaufen konntest, ging in der Dänemark. Sie hatten drittens deutlich mehr Freiheit und Demokratie. Die staatssozialistischen Länder, ich will es jetzt nicht weiter begründen, hatten einen Vorteil, kann ich Ihnen begründen, sie waren in vielen Teilen sozial gerechter. Das hielt am Anfang, aber dann nicht mehr. In dem Maße, wie die Waren- und Dienstleistungsdecke zunahm, wurde der Wunsch nach Demokratie und Freiheit immer größer, bis die staatssozialistischen Länder implodiert sind. Jetzt kommt mein Problem. Wenn damals ein Trump oder eine AfD erschienen wären, hätten die keine Chance gehabt, weil es war so wichtig, in Auseinandersetzung mit dem Staatssozialismus auf Freiheit und Demokratie hinweisen zu können. Nun gibt es die sozialistischen Länder nicht mehr. Und das macht mir Sorgen. Was erleben wir jetzt in den USA, in Italien, in der Türkei, in Ungarn, auch partiell in Polen, Le Pen in Frankreich, AfD in Deutschland. Die Bewegungen nehmen zu, die glauben, dass eine autoritäre Struktur effizienter ist. Mir haben drei Türken, die Erdogan gewählt haben, gesagt, ja, ganz einfach, der sagt was, das ist 6 Wochen später Realität. Ihr quatscht 2 Jahre und dann ist immer noch nichts passiert. Stimmt natürlich. Und dann habe ich gesagt, und das, was er sagt, wollt ihr auch. Ja, sag ich, was macht ihr, wenn er lauter Dinge sagt, die ihr nicht wollt? Die sind ja 6 Wochen später auch Realität. Damit hat sie überhaupt noch nicht gerechnet. Das heißt, der Wert der Demokratie besteht ja nicht nur daran, dass ich jemanden wählen kann, sondern auch, dass ich jemanden abwählen kann. Und deshalb glaube ich, dass es von allen demokratischen Kräften, wir können uns sonst streiten, so viel wir wollen, eine gemeinsame Aufgabe gibt. Wir müssen Freiheit und Demokratie verteidigen. Das ist keine Selbstverständlichkeit mehr. Die Bewegungen, die das anzweifeln, nehmen in vielen europäischen Ländern und auch in nordamerikanischen Ländern zu. Macht mir große Sorgen.
Sie sagen das eine. Auf der anderen Seite, wenn man zum Beispiel auch in den Osten schaut und guckt, dass die Linke dort ja auch Volkspartei war, über lange Zeit, war das nicht auch eine Protestwahl im Endeffekt gegen die Demokratie?
Ja, vor allen Dingen waren die ja völlig verunsichert. Wissen Sie, sie hatten eine Gesellschaftsordnung, die abgelehnt wurde und kamen mit der neuen noch nicht zurecht. Und wussten gar nicht, wie viel Regulierung ist noch erforderlich, was können wir alles dem freien Spiel überlassen, etc. Und dann kamen wir immer mit unseren schlauen Ratschlägen aus den westlichen Ländern, ohne die Kultur, die Struktur, die Denkweise, das Gefühlsleben der Leute dort zu kennen. Und das funktioniert nie. Ich sage nur mal ein Beispiel, das ist nicht Osteuropa, Afghanistan. Meine Großbritannien ist an Afghanistan mit dem Krieg gescheitert. Die Sowjetunion ist an Afghanistan mit dem Krieg gescheitert. Die NATO ist in Afghanistan mit dem Krieg gescheitert. Weil wir immer falsche Vorstellungen hatten, wie wir die Menschen dort beeinflussen können. Und da muss man schon sehr genau Bescheid wissen. Ich bin tief traurig. Den Frauen in Afghanistan geht es jetzt schlechter als vorher. Ja? Mhm. Es ist alles abenteuerlich, wenn ich mir die Entwicklung ansehe. Und da bin ich ja wirklich bereit zu sagen, von der CSU bis zur Linken, wir müssen gemeinsam etwas tun. Und dazu müssten wir uns mal selbstkritisch fragen, was machen wir falsch? Nicht immer gucken, was macht die AfD, sondern was machen wir falsch, dass so viel AfD gewählt wird? Wie können wir etablierte Politik glaubwürdiger machen? Warum sind wir eigentlich so unglaubwürdig? Ich könnte Ihnen Gründe nennen. Falsche Sprache. Die sprechen gerne über die Veräußerungserlösgewinnsteuer, ohne zu übersetzen, was das ist. Oder dass eine Regierung immer, wenn sie eine politische Entscheidung trifft, der nächste Tagesordnungspunkt ist, wie verkaufen wir es an die Bevölkerung? Da kann mal der wahre Grund genannt werden, es können aber auch andere Gründe genannt werden.
Und Ihre Antwort ist jetzt, dass Sie zu dritt auftreten und sagen, wir schaffen es jetzt.
Sie meinen die drei Silberlocken. Ja, na, die drei Alten müssen wieder ran, aber wir brauchen natürlich auch dringend die jungen Leute. Das machen wir auch. Jeder übernimmt für uns übrigens eine Patenschaft für eine ganz junge Kandidatin. Das finde ich gut. Und wir sind natürlich nur ein Teil. Aber wir wollten unseren Beitrag leisten. An uns soll es nicht liegen, wenn die Linke scheitert. Und die darf nicht scheitern im Interesse der Gesellschaft, was ich vorhin begründet habe. Ja, und dann, wenn die nächste Krise in meiner Partei droht, sagen wir mal, in 8 Jahren bin ich nicht mehr zuständig.
Sind Sie nicht mehr zuständig.
Ja, dann bin ich nicht mehr zuständig.
Frau Hahn, ich würde gerne den Bogen noch mal zum Liberalismus und Sozialismus als Gesellschaftsidee noch mal zum Schluss der Sendung formulieren. Lohnt es sich, mit diesen politischen Idealen, mit dieser Gesellschaftsidee vor die Wähler zu treten? Oder ist das etwas, was heute gar nicht mehr verfängt?
Ich glaube, Menschen wünschen sich Orientierung. Gerade in Zeiten, die so diffus sind wie jetzt, müssen Menschen auch, wenn sie an die Wahlurne gehen, wissen, was bekomme ich eigentlich? Was für ein Weltbild haben die Menschen, die dahinterstehen? Wir haben mit Christian Lindner, glaube ich, einen sehr authentischen Kandidaten. Da wissen die Leute, wofür er steht. Für eine Wirtschaftswende, für pragmatische Politik, für jemand auch, der Haltung zeigt, auch über ein Amt hinausgehend für seine Haltung steht. Ich glaube, das ist sehr wichtig und am Ende des Tages zählt ja auch deine politische Einstellung. Ich glaube, wir müssen wertebasiert, aber auch interessensgeleitet handeln in unserer Politik und dafür steht eben Liberalismus für die Verteidigung der Freiheitsrechte, der Chancen des Individuums und gleichzeitig für wirtschaftliche Freiheit und Aufstieg durch eine starke Wirtschaft.
Mhm. Tatsache, dass Sie da jetzt mit Personen, also Mission Silberlocke, in den Wahlkampf gehen, heißt aber nicht, dass Sie die Gesellschaftsidee aufgegeben haben?
Nein, natürlich nicht. Ich will ja Veränderungen erreichen, sowohl was Bürokratie betrifft, als auch Wirtschaft, als auch Arbeitsplätze, als auch soziale Sicherheit für die Menschen. Wissen Sie, früher war es so, wir Eltern wussten immer, dass es unseren Kindern einmal besser gehen wird als uns. Wissen Sie heute nicht mehr. Hm. Und wir haben eine neue Jugend. Wir haben unser Leben immer nach unserer Arbeit ausgerichtet. Also wenn die zu mir gesagt hat, du willst gerne Rechtsanwalt werden, Berlin geht nicht, nur Suhl. Wäre ich eben nach Suhl umgezogen, weil ich ja Rechtsanwalt werden wollte. Heute die Jugend sagt mir, nein, die Arbeit muss ich nach meinem Leben richten. Ich weiß gar nicht, ob die so Unrecht haben.
Ja, ja? Sie haben aber auch, glaube ich, da mehr Möglichkeiten. Es gibt
ja
auch.
Na klar, ich denke nur darüber nach, wie so eine Einstellung sich ändert in der nächsten Generation. Und wir Älteren müssen das zur Kenntnis nehmen. Man braucht den Austausch mit der Jugend. Man muss ihnen auch wirklich zuhören und nicht so abläufig und beiläufig. Und Kinder haben ja kein Wahlrecht. Weiß nicht, immer noch, kann ich Ihnen ganz kurz erzählen, ich war beim Kinderparlament.
Aber wirklich auch nur ganz kurz.
Ja? Und die haben mir erzählt, sie wollen das Wahlrecht für alle Kinder. Sage ich, wie geht denn so ein Säugling zur Wahl? Da haben sie mir gesagt, nein, die Eltern üben das dann aus, das Wahlrecht. Und da ist mir nur eins aufgefallen, dass eine Familie mit 7 Kindern einen völlig anderen Stellenwert hätte als heute, weil die ja 9 Stimmen hätten. Ja. Also ich habe es nicht befürwortet, aber ich denke darüber nach.
Ich bedanke mich sehr herzlich für diese sehr angeregte Diskussion. Habe erstaunlicherweise festgestellt, dass es durchaus Parallelen gibt an der einen oder anderen Stelle zwischen Sozialismus und Liberalismus. Vielen Dank für die Diskussion und ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich fürs Zuschauen. Morgen um 22.15 Uhr sehen Sie an dieser Stelle die Phoenix-Runde und ich wünsche Ihnen noch einen sehr informativen Abend bei Phoenix. Vielen Dank fürs Zuschauen.